Deutschlandfunk Nova. 100.
Mal angenommen, das Leben wäre eine lange und ziemlich abenteuerliche Bergtour. Und auf der Bergtour bist du jetzt schon ziemlich weit gekommen. Und du bist schon, sogar schon über der Wolkendecke. Und es ist ein bisschen kalt und windig, aber im Prinzip fühlst du dich wohl. So, das ist so der Platz in deinem Leben, den du gerade erreicht hast. Halbe Strecke zum Gipfel. Und auf dem Weg hierhin, das weißt du besser als alle anderen, ist jetzt nicht alles super gewesen. Aber du bist hier. Wir müssen mal miteinander reden. So, das ist das Thema unserer Sendung. Und wir haben gemerkt, über bestimmte Dinge reden, das fällt uns manchmal sauschwer. Aber warum eigentlich? Und wenn wir jetzt in dieses Bild gehen von der Bergtour, kann man ja sagen, der Weg hierhin, das war anstrengend. Wir haben total viel geschafft und wie gesagt, es ist nicht alles super gelaufen, aber wir sind ja da. Und unser Blick, der geht ja jetzt nicht nach hinten, er geht ja nach vorne, der geht ja nach oben, auf den Gipfel. Aber diese heiklen Dinge anzusprechen, über die so lange nicht geredet worden ist, das hieße halt, wieder nach unten zu gucken, vielleicht sogar wieder runter zu müssen, zurück durch die Wolkendecke nach unten. Ja, und was da auf einen wartet, wer weiß es. Also sagen sich viele Leute, besser nichts aufwühlen, lieber nicht reden. Aber wir haben da so unsere Zweifel, ob das eine gute Taktik ist. Niloufar Elhami, bist bei mir im Studio.
Wir haben da zum Beispiel, wenn man den Ausschnitt aus allen unseren Geschichten nimmt, die wir heute haben, würde ich sagen, ein gelungenes Leben geht gar nicht ohne, ne? Dass man mal anhält und zurückschaut und auch mal zurückgeht. Und das sehen wir zum Beispiel auch in unserer ersten Geschichte. Unsere Autorin Theresa Steudl, sie hat da so eine Familiengeschichte. Da geht es um ihre Oma und um einen Urlaub, den ihre Oma in den 60ern gemacht hat, nach Rumänien. Und in diesem Urlaub ist etwas passiert, was nicht nur das Leben ihrer Oma komplett verändert hat, sondern die gesamte Familie, auch Theresa. Und was da genau passiert ist, das hat Theresa ihre Oma gefragt für die 100.
Das war der Anlass.
Genau. Und unsere zweite Geschichte handelt von zwei Menschen, die genau das nicht hinbekommen, sich hinzusetzen, miteinander zu reden. Da gibt es eine Plastikfabrik, einen Firmeninhaber im Rentenalter, das ist der Vater, und einen Nachfolger, das ist der Sohn. Und es klappt nicht mit der Übergabe, auch weil die beiden es einfach nicht schaffen, einmal ordentlich miteinander zu reden.
Und in der dritten Geschichte, das ist eine Wiederholung, die lief vor etwa einem Jahr und die hat uns aber damals wirklich sehr berührt und eigentlich auch heute noch. Es ist die Geschichte von Marlene, die ist 6 Jahre alt, als ihre Schwester Margot, die 10 Jahre älter ist als sie, verunglückt. Und heute lebt sie nicht mehr. Und auch wenn es hart ist, das ist etwas, worüber wir reden sollten. Ich bin Stefan Beuting, schön, dass ihr dabei seid.
Deutschlandfunk Nova 100.
Wenn wir an erstaunliche Geschichten denken, dann glauben wir immer, erstens, das passiert nur irgendjemand anderem. Und zweitens, wenn überhaupt, dann ganz weit weg. Aber vielleicht ist das gar nicht so. Vielleicht sind wir alle, also jeder von uns, nur einen knappen Millimeter von der erstaunlichen Geschichte entfernt. Bei der Journalistin Theresa Steudl war das jedenfalls so. Als sie auf einmal mit Anita sprach, Anita ist ihre Oma, und eben ihre Oma so ein paar Fragen stellte zu Ion, ihrem leiblichen Opa, von dem sie aber bis dato sehr wenig wusste. Und auf einmal tut sich da diese Geschichte auf.
Schuld an der Geschichte habe nur ich. Aber was macht man, wenn man jung ist, im Urlaub ist, Urlaubsstimmung hat? Ja, die Folgen habe ich mir damals überhaupt nicht überlegt. Hätte mir jemand gesagt, was daraus entstehen kann, dann wäre ich sicherlich schnellstens nach Hause gefahren.
Die Frau, die man da hört, das ist meine Oma. Meine Oma ist 78 Jahre alt, sie kommt aus Leipzig, sie heißt Anita. Sie ist eine kleine Frau mit schwarzen Haaren, sie ist braun gebrannt und sieht eigentlich immer so aus, als wäre sie gerade aus dem Urlaub zurück. Und ich rede sehr, sehr gerne mit meiner Oma. Hauptsächlich geht es dabei aber um mich. Und so richtig ausgefragt über das Leben meiner Oma habe ich sie aber noch nie. Es gibt da aber so eine Geschichte. Und diese Geschichte hat nicht nur das Leben meiner Oma total verändert, sondern eigentlich ja meine ganze Familie. Und deshalb sitzen wir gerade bei ihr in der Stube und meine Oma erzählt mir da von Silvester 1967 in Rumänien. weil das ist dieser Urlaub, mit dem eigentlich alles angefangen hat.
Also ich war im Jahr 1967, 68 Silvester mit meiner Schwester eingeladen bei bekannten Familien in Rumänien, in Bustein. Und im Januar dann, am 1. Januar, haben wir einen Spaziergang gemacht. Es war alles tief verschneit und es war sehr kalt.
Ja, damals in den 60ern liegt Leipzig in der DDR. Das heißt, Reisen geht nur gern Osten. Aber auch so ist meine Oma eigentlich sehr gerne nach Rumänien gefahren, weil sie die Berge da so liebt. Und meine Oma erzählt mir da gerade vom 1. Januar 1968. Da ist sie mit ihrer Schwester Erika spazieren durch das verschneite Bustein. Das ist eine ganz kleine Stadt, liegt mitten in den Südkarpaten. Und sie besuchen da gerade ein paar Bekannte. Und meine Oma hat nur Rock und Strumpfhosen an, weil sie nämlich die langen Hosen vergessen hat. Und was sie aber trägt, das ist eine Fuchsfellmütze. Überhaupt ist meine Oma damals so eine hübsche Frau, die sehr auf sich achtet. Sie ist zierlich und sie ist schlank und sie hat schon ein paar Liebschaften gehabt damals, aber eigentlich nie was Ernstes. Und sie ist 28 Jahre alt und sie ist vor allen Dingen neugierig und sie ist lebenslustig.
Und auf der Straße in Bustein haben wir eine Gruppe Jungs getroffen und die haben uns angesprochen und haben gefragt, ob wir Lust hätten, mit ihnen ins Nachbardorf zu wandern, um dort aufs neue Jahr anzustoßen. Ja, und da sind wir mitgegangen. Und in dieser Gruppe war Ion.
Ion. Ion ist ein drahtiger, sportlicher Typ. Er ist nicht sehr groß, er hat dunkle Haare. Er ist Leistungssportler und geht klettern in den rumänischen Bergen. Und in Bustein, da ist er ziemlich bekannt und beliebt. Er ist 22 Jahre alt. Und eigentlich ist er ein ruhiger, aber er traut sich trotzdem, da meine Oma anzusprechen und geht auf sie zu, weil er sie nämlich total interessant findet. Sie ist nicht nur älter als er und reifer als er, sondern sie ist auch eine Ausländerin. Und das muss man wissen, Rumänien ist damals für die Rumänen zu, die kommen nicht raus. Urlaub machen geht nur im eigenen Land und Ausländer verirren sich auch sehr, sehr selten in diesem kleinen Ort. Und deswegen ist meine Oma da einfach was total Interessantes und Besonderes für ihn. Und meine Oma wiederum, die genießt die Aufmerksamkeit, die sie von Ion bekommt. Und sie flirten viel miteinander, sie gehen viel tanzen, sie können nicht wirklich miteinander reden, aber das funktioniert trotzdem irgendwie.
Wir haben uns unterhalten auf bisschen Rumänisch. Ich konnte ein bisschen Rumänisch, er konnte ein bisschen Deutsch. Und was nicht ausgesprochen werden konnte, haben wir mit Händen und Füßen gemacht. Wir haben uns schon verstanden.
Und sie stellt aber doch relativ schnell fest, dass sie und Ion ja irgendwie doch aus zwei verschiedenen Welten kommen. Meine Oma, die arbeitet da gerade beim Bezirk in Leipzig als stellvertretende Abteilungsleiterin im Agrarbereich. Ja, und sie ist eine Karrierefrau. Also sie hat Agrarwirtschaft studiert und sie verdient mittlerweile gutes Geld und sie ist da auch stolz drauf. Und Ion hingegen, der ist halt Mechaniker in einem Großbetrieb, der Wasserpumpen herstellt. Sie kommt aus einem total trubeligen Leipzig und er halt aus einer Kleinstadt in den rumänischen Bergen.
Mir hat er imponiert von dem, was er war und wie die anderen ihn auch behandelt haben. Aber nicht, dass ich sagte, das wäre ein Mann für mich. Daran habe ich nie gedacht.
Ja, sie hat daran nie gedacht, aber irgendwas findet sie ja trotzdem an Ion. Und während der zwei Wochen, die meine Oma da in Bustein zu Besuch ist, da geht diese kleine Gruppe, die sich da so gefunden hat, zusammen wandern. Und einmal kehren sie da in eine Hütte ein. Meine Oma weiß das gar nicht mehr so genau, aber ich stelle mir vor, das war wahrscheinlich so eine kleine Hütte mitten in den Bergen. Es ist total verschneit drumherum, es ist mega kalt und die sitzen da irgendwie vor dem Kamin, wahrscheinlich irgendwie in Decken gehüllt. Ja, und in dieser Hütte passiert es dann halt, dass die miteinander schlafen.
Wir haben schöne Tage zusammen gehabt und da ist das eben einfach mal so passiert. Und ich war auf sowas auch überhaupt gar nicht vorbereitet. Das hat sich einfach so ergeben. Ich bin da nicht drauf aus gewesen, dass das sein musste. Das hätte auch nicht sein müssen. Also das war von meiner Seite nicht, weil ich in den Jungen verliebt war oder weil ich das unbedingt wollte. Es hat sich halt so ergeben.
Ja, und ein paar Tage später fahren meine Oma und ihre Schwester dann wieder nach Hause und dieser tolle Urlaubsflirt, den sie da hatte, der ist jetzt halt erstmal vorbei. Und ein paar Wochen später merkt meine Oma, dass jetzt irgendwas komisch ist.
Zu Hause habe ich ganz schnell gemerkt, dass diese eine Nacht nicht ohne Folgen war.
Ja, ihre Regel bleibt nämlich aus. Und sie stellt fest, dass sie schwanger ist. Von Ion, weil an Verhütung haben die beiden nämlich nicht gedacht. Und sie weiß aber auch, es kann nur von Ion sein, weil andere Männer gibt's da zu der Zeit nicht.
Ich habe nie an Kinder gedacht. Ich habe mich wohlgefühlt in meiner Arbeit, in meinem Beruf. Ich habe zu Hause noch gewohnt, ich hatte keine Sorgen, mir ging's gut. Also ich glaube, ich habe nicht unbedingt den Wunsch gehabt, jetzt Kinder zu kriegen. Und ohne Mann schon gar nicht.
Ja, so ein Kind wirft jetzt halt erstmal ihr gesamtes Leben über den Haufen. Weil meine Oma wohnt damals noch bei ihren Eltern im Haus und sie teilt sich da sogar ein Zimmer mit ihrer Schwester Erika. Und sie fühlt sich halt wohl in ihrem Leben.
Ich war sicherlich nicht begeistert. Mein Leben wollte ich irgendwie mir anders einrichten. Aber es war nun einmal so und da musste das sein. Und ich habe mich ganz schnell mit der Tatsache abgefunden. Und ich habe das meinen Eltern mitgeteilt. Und naja, die waren sicherlich nicht begeistert, aber die haben sofort zu mir gestanden und haben gesagt, in Ordnung, Große, wenn das denn eben so ist, das kriegt man auch noch groß.
Und das rücken einfach alle so ein bisschen enger zusammen und machen da halt jetzt Platz für dieses neue Familienmitglied.
Ich habe den Ion mitgeteilt, dass ich schwanger bin von ihm. Und er hat aber nicht darauf reagiert, er hat nicht geantwortet und hat doch ein ganzes Jahr nicht geantwortet.
Im Oktober 1968 kommt dann halt das Kind und die Geburt ist da ziemlich schwierig, weil das Becken meiner Oma ist halt zu eng und beim Pressen wird es gesprengt und meine Oma ist aber halt meine Oma und sagt einfach nichts. So, und die Schwestern, die bemerken das nicht und das stellen die tatsächlich auch erst einen Monat später fest, dass es halt so schief gegangen ist. Das ist aber eigentlich in dem Moment auch gar nicht so wichtig, weil meine Oma hat jetzt ihr Kind. Da ist jetzt Claudia da, es ist meine Mama. Kleines Baby mit schwarzen Haaren.
Die war wirklich ein ganz hübsches Baby, war nicht groß, war ziemlich zierlich. Und ich war stolz auf das Kind und ich wollte das Kind behalten. Und auch meine Eltern waren dann gleich ganz äpplich. Und da gab es überhaupt keine Diskussion oder Überlegung, dass ich irgendwie dem Kind gegenüber abgeneigt war. Nee, ich habe mich gefreut und die ganze Familie hat sich gefreut.
Ja, also meine Mama ist jetzt da. Alle freuen sich total, aber einer, der halt immer noch kein Wort dazu sagt, das ist Ion. Und für diese Geschichte möchte ich halt auch mit ihm sprechen, weil ich will wissen, wie es damals für ihn war, als meine Mutter da eben geboren wurde und er aber trotzdem meiner Oma nicht geantwortet hat. Und seine Adresse habe ich auch, weil der Kontakt nach Rumänien, der ist eigentlich nie so ganz abgebrochen. Und ich habe Ion sogar schon ein paar Mal gesehen, aber eigentlich ist das ein total fremder Mann für mich, obwohl er mein leiblicher Opa ist. Ich kenne den einfach nicht und um mit ihm zu reden, brauche ich sogar einen Übersetzer, weil ich halt selber kein Wort Rumänisch spreche. Und ich kann mir eigentlich auch ziemlich gut vorstellen, dass er Nein sagt. Aber er sagt, ja, mache ich. Und dann reden wir halt miteinander und er erzählt mir, dass er eigentlich damals ziemlich geschockt war, als er von der Schwangerschaft erfährt. Er sagt, seine Gedanken waren damals ein Kind mit 22 und dann auch noch von einer Ausländerin, weil das ist in Rumänien halt auch wirklich nicht gut angesehen. Dann liegt da auch noch so eine Riesenentfernung zwischen den beiden. Und ja, sie kommen ja auch aus zwei verschiedenen Lebenswelten irgendwie. Also wie gesagt, Ion aus der Kleinstadt in den Bergen und meine Oma aus der Großstadt in Deutschland. Und als Ion die Briefe da von meiner Oma bekommt, dann verdrängt er die Sache halt erstmal. Also er geht auf Touren in den Bergen, er ist wochenlang unterwegs, er sagt mir, das war, um nachzudenken. Die ganze Schwangerschaft vergeht, ohne dass es Ion irgendwie schafft, meiner Oma halt mal zu antworten. Und als meine Mutter Claudia dann auf der Welt ist, da schickt meine Oma sogar Fotos von ihr. Und sie hört trotzdem nichts. Und daraufhin sagt sie, okay, ich will aber trotzdem eine amtlich bestätigte Vaterschaftsanerkennung, weil sie möchte, dass Ion schwarz auf weiß ihr sagt, ich bin auch dafür verantwortlich, was hier passiert ist.
Ich wollte nicht dann mal vor mein Kind stehen und sagen, na ja, das war eine einmalige Sache und er wollte ja nie was von dir wissen und es gibt keine Beziehung. Und weil er sich aber nicht gerührt hat, bin ich zum Rechtsanwalt gegangen und habe mich dort beraten lassen. Und es kam dann zu einer Gerichtsverhandlung zur Vaterschaftsanerkennung, zu der Ian geladen war und wo er dann plötzlich auch da war.
Und diese Gerichtsverhandlung, die findet damals im September 1969 statt in Leipzig. Meine Mutter ist da gerade ein knappes Jahr alt und ich will einfach wissen, was ihn da geritten hat, plötzlich aufzutauchen. Und er sagt mir am Telefon, dass er einfach irgendwann eine gewisse Verantwortung verspürt hat und deswegen halt nach Leipzig gekommen ist. Und meine Oma fällt aber total aus den Wolken, als er da auf einmal auftaucht.
Ich habe eigentlich gar nichts gefühlt. Irgendwie komisch war mir das. Ich war auch ein bisschen enttäuscht und ein bisschen wütend, weil er sich ja so lange nicht gemeldet hatte.
Meine Oma fährt dann hin, um Ian zu sehen. Und sie nimmt ihre Tochter mit, Claudia, und das ist dann auch das erste Mal, dass Ian sein Kind sieht. Am Telefon sagt er mir, er hat sich sehr gefreut, Claudia zu sehen. Und meine Oma hat aber eine ganz andere Erinnerung an das, was da passiert ist. Also es war gerade mal eine halbe Woche, wo Ian da war. Und sie sagt, er wird mit dem Kind nicht warm. Und meiner Oma ist es tatsächlich auch ganz recht, was da passiert, weil sie hat das jetzt schon ein knappes Jahr lang ohne Ian gemanagt. Und eigentlich will sie, dass Ian jetzt diese Vaterschaftsanerkennung unterschreibt und dann auch wieder abhaut.
Weil ich nie daran gedacht habe, damals nicht, irgendwelche engeren Beziehungen zu Ian einzugehen und ihn als Vater in der Nähe zu haben.
Und als die Gerichtsverhandlung vorbei ist, da laden Omas Eltern Ian noch für die letzten zwei Nächte vor seiner Abreise zu ihnen nach Hause ein. Ian kommt also bei meiner Oma vorbei, übernachtet dort und sie sitzen halt dann zusammen. Sie reden ein bisschen über damals, über den schönen Urlaub in Rumänien. Und dann passiert's wieder. Warum auch immer.
Wir haben dummerweise uns nochmal zusammen ins Bett begeben.
Was genau in dieser Nacht passiert ist, weiß meine Oma nicht mehr. Wahrscheinlich hatten beide irgendwie Lust darauf. Wahrscheinlich hatten sie auch ein paar Gläser Wein getrunken. Wahrscheinlich war es auch einfach eine nostalgische Stimmung. Und über mögliche Konsequenzen denken sie halt auch einfach wieder nicht nach.
Er ist nach Hause gefahren und ich bin mit meiner Schwester in Urlaub gefahren nach Bulgarien. Und in Bulgarien schon habe ich gemerkt, ei verdammt, du bist ja schon wieder schwanger.
Ja, es ist wieder passiert. Sie ist wieder schwanger. Nach insgesamt zweimal miteinander schlafen. Einmal in der Berghütte und einmal in dem Zimmer von ihrer Schwester, was sie ihr da überlassen hat. Wie unmöglich ist das eigentlich auf ihre erste Tochter Claudia? Hat sie sich damals noch total gefreut. Und jetzt sagt sie mir aber, dass sie sich schämt. Und abtreiben geht damals nicht, weil das ist erst ab 1972 in der DDR erlaubt.
Das ist zwar jetzt hart gegenüber den Kindern, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich das zweite Kind hätte nicht austragen wollen. Ich als Ledige, ein Kind von Rumänen und ich hatte schon eins. Und es war ja auch eine Frage des Geldes, wie sollte ich alleine die Kinder durchbringen oder das Kind durchbringen dann. Also das waren schon Überlegungen, die man damals angestellt hat.
Mit ihrem Gehalt kommt sie mit einem Kind über die Runden, aber mit zweien ist das dann nochmal was anderes. Und auch der Platz bei ihren Eltern zu Hause, der wird halt knapp. Und dann hat meine Oma auch einfach tierische Angst davor gehabt, was da jetzt mit ihrem Becken passiert, weil das ist gerade erst wieder geheilt und jetzt muss da wieder ein Kind durch. Im Juni 1970 bekommt sie dann ihre Wehen und sie fährt ins Krankenhaus mit ihrer Schwester, weil ihre Eltern nämlich gerade im Urlaub sind. Und das Kind ist auch eine Woche zu spät. Und sie kriegt eine Tochter, Cornelia, meine Tante. Und dann sagen die Ärzte zu ihr, da kommt noch eins. Und dann stellt sie halt erst während der Geburt fest, dass sie mit Zwillingen schwanger ist. Und da kommt jetzt noch ein Junge. Und das ist mein Onkel und der heißt Steffen.
Also das war entsetzlich für mich. Da hatte ich dann auch im Krankenhaus nach der Entbindung einen Nervenzusammenbruch. Ich habe nur noch geweint und war nur noch traurig. Ich hatte nur ein Zimmer, ich hatte nur für ein Kind Wäsche, Bett, alles. Niemand hatte mir ja vorher gesagt, dass es zwei sind. Also das war ganz schrecklich. Da wusste ich eigentlich gar nicht mehr, wie ich es machen sollte.
Meine Oma erzählt, dass meine Tante Conny ein Klumpfüßchen hat und nicht besonders gut atmet. Und Steffen, der will nicht an die Brust und muss mit der Flasche gestellt werden. Und meine Oma weiß einfach nicht mehr, wo hinten und wo vorne ist in dieser Zeit. Und da ist Gott sei Dank ihre Mutti, also meine Urgroßmutter, die ihr dann unter die Arme greift und ihr die Zwillinge erstmal abnimmt.
Die hat dann ein Kind genommen und ich ein Kind genommen. Und in der Zwischenzeit hatte ich einen Krippenplatz für die Claudia. Die ist dann in die Kinderkrippe gegangen. Die hat mein Vati früh weggeschafft und abends auch wieder geholt aus der Kinderkrippe. Meine Mutti und ich, wir haben die Zwillinge versorgt. Und nach 10 Wochen musste ich ja wieder arbeiten gehen, bin ich wieder arbeiten gegangen. Und da sind die Zwillinge bei meiner Mutti geblieben. Meine Mutti hat die Kinder dann behalten. Und ich müsste noch heute meiner Mutti ewig dankbar sein. Ohne die hätte ich das nie geschafft.
An dieser Stelle will meine Oma, dass ich das Interview erstmal unterbreche, weil ihr nämlich die Tränen kommen. Und auch für mich ist das eine Situation, wo ich erstmal nicht weiß, wie ich damit umgehe. Ich nehme sie dann erstmal in die Arme, weil ich habe meine Oma nur sehr, sehr selten in meinem Leben wirklich weinen sehen. Und bis jetzt hatte ich einfach keine Ahnung, wie verdammt schwierig das damals für sie gewesen sein muss. Und ich glaube, sie hat damals in dieser Zeit einfach nur funktioniert. Also ich habe heute geschafft, morgen schaffe ich auch noch. Und obwohl ihre Eltern ihr damals so unter die Arme greifen, für meine Oma ist es damals trotzdem einfach die Hölle. So. Und dann sagt ihr Vater, Große, das ist zu viel, such dir bitte eine Wohnung. Jeden Tag geht meine Oma jetzt aufs Wohnungsamt und stellt sich dort in die Schlange. Und ich stelle mir davor, wie sie da verzweifelt halt auf diesem Amt sitzt und jetzt erklären muss, dass sie 3 Kinder hat von demselben Mann, aber der ist aus dem Ausland. Und sie bekommt halt auch einfach nicht viel Verständnis für ihre Situation. Und irgendwann klappt es aber mit der Wohnung und auch an die Krippenplätze kommt sie. Und 3 Kinder managen alleine ist aber trotzdem verdammt schwierig. Also nimmt Oma erstmal nur die Zwillinge mit in die Wohnung und ihre Mutter nimmt meine Mutter, Claudia. Die bleibt eben bei Omas Eltern. Und meine Oma sieht sie dann fast ein Jahr lang nur am Wochenende. Und meine Oma steht unter der Woche um 5 Uhr morgens auf, bringt die Kinder zur Kinderkrippe und fängt um 7 Uhr dann mit Arbeiten an. Und obwohl sie ihre Arbeit auch immer noch gut macht und ihre Kollegen sie sogar dafür bewundern, dass sie eben noch so dabei ist, reden sie trotzdem auf sie ein und sagen ihr, wie wäre es denn, wenn du jetzt Ion nicht doch heiratest? Dann wäre doch eigentlich alles viel einfacher.
Dann haben sie mir alle in den Ohren gelegt, mein Gott, du hast 3 Kinder mit einem Mann. Und ganz egal, war er ja scheinbar nicht, sonst wäre er ja nicht ins Bett gegangen zusammen. Und es ist doch besser, ihr heiratet und ihr bleibt zusammen und dann könnt ihr zusammen für die Kinder sorgen. Und ja, ich bin dann noch sehr wankelmütig geworden.
Ja, sie denkt sich halt, wahrscheinlich haben die schon alle recht. Und dann gibt sie halt klein bei. Und sie schreibt Ion und sie teilt ihm mit,
dass, wenn er noch möchte, dass ich möchte, dass wir Schritte einleiten, dass wir praktisch heiraten können.
Dass ich möchte, wenn er noch möchte, dass wir Schritte einleiten, damit wir praktisch heiraten können. Das ist kein Antrag, dieser Brief. Das ist was total Offizielles und Starres. Und das muss für meine Oma auch total schwierig gewesen sein, diesen Brief abzuschicken. Das war 1971. Und das war ein Moment, in dem sie wahrscheinlich auch einfach diese ganze Situation nicht mehr ausgehalten hat. Die ganzen Vorwürfe der anderen Leute und ihre eigene Überforderung?
Es war irgendwie pflichtgemäß irgendwie. Ich war ja nach wie vor nicht in ihn verliebt. Ich habe gedacht, ich mache für meine Kinder das Beste. Ohne dabei an mich zu denken. Das war überhaupt eine Zeit, wo ich an mich fast überhaupt nicht mehr gedacht habe.
Und dazu gehört für sie eben auch, dass sie einen Mann heiratet, den sie nicht kennt und den sie auch nicht liebt, damit ihre Kinder einen Vater haben. Und ich will von Ion jetzt wissen, ja, wie war es für ihn, damals diesen Brief zu bekommen und jetzt zu wissen, ich soll heiraten, nach Deutschland ziehen und da drei Kinder großziehen? Und Ion sagt mir da am Telefon, dass er halt verstanden hat, die Kinder brauchen einen Vater und nur deswegen werde ich in dieser Familie akzeptiert. Und er willigt aber trotzdem ein. Halt aus Pflichtgefühl für seine Familie. Und die Behörden brauchen aber lange. Es ist erst 1973, also 2 Jahre später soweit, dass Ion dann auch tatsächlich nach Deutschland kommt, um dort die Heirat vorzubereiten. Die Zwillinge sind da schon 3 Jahre alt. Claudia ist 4. Inzwischen wohnen alle wieder bei meiner Oma und sie bewältigt den Alltag jetzt schon eine ganze Weile alleine. Und eigentlich läuft das jetzt auch alles gut, so wie das jetzt ist.
Ich habe mir dann gesagt, hält das für eine lange Zeit? Tust du den Kindern damit einen Gefallen und tust du ihnen einen Gefallen damit? Ich war mir eigentlich sicher, dass ich ohne Ion meine Kinder auch großziehen kann und dass ich da eine zwar nicht vollständige, aber auch glückliche Familie haben kann. Der Ion, der war dann irgendwie schon wie so ein Eindringling.
Und als Ion dann für ein paar Wochen nach Deutschland kommt, um die Dokumente für die Hochzeit dort zu unterschreiben, da versucht sie es aber trotzdem, versuchen beide es trotzdem, eben eine Familie zu sein.
Ich habe ihm die Erlaubnis gegeben, die Kinder dann noch von der Kinderkrippe abzuholen, damit er auch anderen Kontakt hatte und dass er sich auch verantwortlich fühlte. Aber dann hat er sie mir wieder übergeben und da war es gut für ihn. Er war, glaube ich, mit dieser Situation, jetzt heiraten zu müssen, von Rumänien weggehen zu müssen, von seiner Heimat wegzugehen müssen, aus dieser herrlichen Landschaft raus zu müssen in eine Stadt, die damals auch nicht gerade besonders attraktiv war. Und dann eine Frau und 3 Kinder zu haben. Also ich glaube, da war er auch überfordert.
Meine Oma sagt mir das so zum ersten Mal, dass sie denkt, dass sie überfordert war. Und ich glaube, ihr wird das auch im Gespräch erst klar, dass sie ihn da so ins kalte Wasser geworfen hat. Dass sie ihn von heute auf morgen nach Deutschland bestellt hat und gesagt, sei jetzt Vater für deine Kinder. Und sowohl meine Oma als auch Ion erzählen dann aber, dass die Stimmung zwischen den beiden irgendwie jetzt total komisch wird. Und sie verletzen sich damals einfach gegenseitig mit irgendwelchen Kleinigkeiten. Da ist Anita, die von Ion will, dass er jetzt mal Verantwortung übernimmt. Ion wiederum, der sagt, Anita wollte doch sowieso alles entscheiden, deswegen habe ich ihr auch alles überlassen. Und so kommt es halt dazu, dass diese Situation eskaliert und dass sie da abends zusammensitzen mit einer Flasche Wein und jetzt darüber reden wollen, was in Zukunft passiert, wie sie jetzt zusammenleben wollen als Eheleute. Und meine Oma will jetzt mal Tacheles reden. Und Ion antwortet ihr aber ein bisschen bockig, ich habe dir nichts zu sagen.
Ich habe dann zu ihm gesagt, weißt du, wenn du jetzt schon nicht mit mir sprechen willst, was soll denn mal werden, wenn wir verheiratet sind? Dann redest du wohl dann auch nicht mit mir. Und ich weiß nicht, ob er mich nicht verstanden hat oder was. Da war er, sprang plötzlich auf, holte seinen Koffer aus dem Schrank, packte seine Sachen ein und sagt, ich gehe. So, ich war erstmal wie verdattert und habe dann zu ihm gesagt, wenn du jetzt gehst und die Tür hinter dir zufällt, dann ist die Tür für dich zu, dann kommst du auch nicht wieder rein. Dann war es das. Er hat sich nicht aufhalten lassen und ist gegangen. In dem Augenblick, wo Ion rausgegangen ist aus dem Haus, habe ich mich seltsamerweise befreit gefühlt. Ich habe keine Trauer empfunden, keine Reue empfunden, dass das alles so gekommen ist. Für mich war das eine Erleichterung.
Also 1971 hat sie Ion vorgeschlagen, dass die beiden heiraten können. Und wir sind jetzt 1973, das heißt, sie hatte 2 Jahre Zeit, sich zu überlegen, dass das eigentlich eine blöde Idee ist und dass sie das eigentlich nicht will. Und sie wollte aber nie die Entscheidung übernehmen, diese ganze Sache jetzt zu beenden. Keine Ahnung warum, ob sie zu stolz war, ob sie sich gedacht hat, vielleicht kriegen wir das noch hin und ist ja doch irgendwie gut für meine Kinder. Aber Ion ist halt derjenige, der geht. Ion geht aus dem Haus und der nimmt ihr damit die Entscheidung ab. Und sie, da fällt einfach eine Last von ihren Schultern, dass sie nicht diejenige sein muss, die das jetzt beendet. Und sie sich quasi zurücklehnen kann und sagen kann, Gott sei Dank, es ist vorbei. Ja, Ion wiederum, der ist halt schwer enttäuscht, dass meine Oma ihn da so sitzen lässt. Und das sagt er mir auch am Telefon. Und er sagt aber auch, dass ihm schon irgendwie klar ist, dass auch er Schuld an dieser ganzen Sache hat.
Na, normal, am fost dezamăgit și bine nu m-am simțit. Era și greșeala mea, dar m-am cerut iertare, dar nu n-a acceptat.
Ion fliegt ein paar Tage später nach Hause und schreibt meiner Oma einen Brief und in diesem Brief bittet er sie um Verzeihung. Und meine Oma hat diesen Brief zwar bekommen, aber eigentlich nie so wirklich gelesen, weil sie ihn halt nur mit einem Wörterbuch übersetzt hat und bis heute nicht wirklich weiß, was da eigentlich drinsteht. Und so richtig, zum ersten Mal liest sie ihn erst jetzt, als ich ihr nämlich eine Übersetzung mitbringe. Und sie muss halt auch erstmal schlucken bei dem, was da drinsteht. Weil da steht, und ich lese jetzt vor, ich möchte gar nicht daran denken, dass du, Anita, mich zu vergessen versuchst, mich aufgeben willst. Denke daran, dass ich ohne dich nicht leben kann. Du bist alles für mich. Ja, und so klingt tatsächlich der ganze Brief von Ion. Und ich war fast ein bisschen sauer auf sie und enttäuscht, dass sie ja einfach ignoriert hat, wie sehr sie doch geliebt hat und dass sie da das Ganze so übergangen hat. Und meine Oma, wir reden nämlich noch eine Weile über den Brief, und meine Oma sagt mir dann aber ihre Sicht der Dinge. Da relativiert sich bei mir so einiges, vor allem, als mir das hier erzählt.
Ich glaube nicht, dass Ion mich so geliebt hat, wie er hier in dem Brief schreibt. Ich glaube eher, das ist die Angst vor der Zukunft. Was soll er denn nur jetzt seinen Leuten sagen? Was soll er in Rumänien sagen? Denn er schreibt ja, das kann man in Rumänien nicht machen. Und alle haben gewusst, dass er nach Deutschland geht. Und alle wissen in Rumänien, dass er 3 Kinder in Deutschland hat. Ich glaube nicht, dass er mich so geliebt hat. Für ihn war das sicherlich auch erstmal lustig mit mir. Wir haben viel Spaß miteinander gehabt, ja. Aber er hat mir eigentlich nie, ich kann mich nicht erinnern, er hat mir auch nie gesagt, dass er mich liebt.
Ja, genau diese Frage, hat er seine Kinder geliebt und hat er meine Oma geliebt, das stelle ich 44 Jahre später Ion am Telefon und er druckst ein bisschen rum und sagt dann, dass er ja auf jeden Fall verknallt war und dass er sich eben da verpflichtet gefühlt hat, sich um seine Familie zu kümmern. Meine Oma antwortet damals auf seinen Brief und sie geht auf das Wenige ein, was sie da verstanden hat und sie schildert ihm ihre Sicht der Dinge und sie sagt klipp und klar, ich liebe dich nicht und ich will dich nicht heiraten. Und danach ist Stille. Und bereut hat sie diese Entscheidung nie.
Und ich hoffe zumindest, dass meine Kinder nicht unbedingt den Vater vermisst haben. Sicherlich werden die einen Vater vermisst haben. Aber das hätte nicht Ion sein müssen.
Ja, Ion war schlussendlich nie wirklich Teil dieser Familie. Und das war auch okay so für ihre Kinder. Und für mich bleiben aus dieser Geschichte so 3 Punkte übrig. Meine Oma hat ein verdammt krasses Leben gehabt und das war mir bisher so nicht klar und ich bewundere sie dafür, wie sie das geschafft hat. Und vor allen Dingen bewundere ich sie dafür, und das ist Punkt 2, dass sie trotzdem ihre Kinder mit so viel Liebe großgezogen hat. Und Punkt 3, ich habe einfach verstanden, warum dieser Zusammenhalt in meiner Familie so stark existiert und so wichtig ist. Also wir feiern alle Familienfeste miteinander und das hat mich früher immer ein bisschen genervt, dass wir so aufeinander hocken. Aber inzwischen glaube ich, ohne diesen Zusammenhalt hätte es meine Oma nicht geschafft damals. Und darum ging es in dieser Geschichte, um füreinander da zu sein, halt eine Familie zu sein.
Wie Theresa Steudl auf die Idee kam, ihre Oma einfach mal nach Ion zu fragen und so ihre Familiengeschichte ganz anders kennenlernte. Ja, da mussten die beiden mal drüber reden, kann man sagen.
Ion. Das war auch sehr gut, dass die miteinander geredet haben. Ne? Also Theresa hat mir erzählt, dass sie diese Geschichte eigentlich seit Jahren aufschreiben möchte, irgendwie festhalten will, weil es eben ihre Familiengeschichte ist und weil sie alles eins zu eins von ihrer Oma mal hören wollte, ne? Nicht so um die Ecke, von den Tanten, von der Mutter. Und ich meine, diese Geschichte ist ja auch kein Geheimnis. Das ist ja so offenbar, was ihre Oma damals passiert ist. Und trotzdem gibt es ja immer diese Details, die irgendwie eine neue Färbung, eine neue Deutung mit sich bringen.
Ja, und jede Familie hat so die Fähigkeit, so jeder weiß ja ungefähr, was ist.
Genau.
Aber so richtig mal drüber reden, Oma, wie war das?
Ja.
Und dann zum zweiten Mal schwanger. Das kriegt man dann an der Kaffeetafel nicht hin. Dann denkt man sich, nee. Na, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür.
Wenn man das grob denkt, ne, dann kommen irgendwie nicht so die Detailfragen. Genau,
jeder baut sich so sein zusammen.
Genau, genau. Ja. Und Theresa hat sich einfach da hingesetzt und hat fast 2 Stunden mit ihrer Oma gesprochen und auch aufgenommen. Und sie meinte zu mir danach auch, es wäre sehr anstrengend für ihre Oma gewesen, alles nochmal irgendwie Revue passieren zu lassen, alles wieder erinnern zu müssen. Und auch wir standen gemeinsam als Redaktion anfangs vor der Frage, so wie packt man eine komplette Lebensgeschichte in ein Radiostück, ne, mit diesen ganzen Wendungen und Überraschungen und Konsequenzen.
Ja gut, immerhin 30 Minuten, aber natürlich musst du auch weglassen, komprimieren.
Zumindest haben sie endlich geredet, ne, Enkelin und Oma. Und ja, wer weiß, der Rest kommt vielleicht automatisch.
Deutschlandfunk Nova 100.
Fragen können ja unheimlich mächtig sein. Zum Beispiel die hier. So, wie geht's dir eigentlich? Also nicht, wenn ich das jetzt so daher sage im Vorbeigehen, sondern wenn ich das in einem ruhigen Moment sage. Wie geht's dir eigentlich? Na, dann musst du nämlich was sagen, wenn ich dann eine Pause mache. Und ja, gerade dann, wenn man miteinander reden sollte, wäre das mal eine wichtige Frage. Total easy, aber wird nicht gestellt. Zum Beispiel bei Gregor und seinem Vater. Kerstin Ruskowski erzählt von einem Familienbetrieb, von Verantwortung und von dem, was eigentlich passieren kann, wenn es zwei Menschen einfach nicht schaffen, sich gemeinsam hinzusetzen und miteinander zu reden.
Der geht eigentlich seit 10 Jahren in Ruhestand, ja. So ist das.
Ja, der da so leicht verzweifelt lacht, das ist ein Freund von mir. Nennen wir ihn Gregor. Und der eigentlich seit 10 Jahren in den Ruhestand geht, das ist Gregors Papa. Und eigentlich wollen beide, dass Gregor den Familienbetrieb übernimmt. Das ist so eine mittelständische Plastikfabrik. Ja, jedenfalls haben sie das mal so besprochen.
Wir haben irgendwann mal ausgedealt, pass auf, ne? Jetzt einen Tag in der Woche, das war mal so als der Mittwoch angedacht, bleibst du zu Hause, ne? Und weil seine Frau, die ist halt auch schon Rente, ne? Sagt auch, Alter, sieh mal zu, dass du jetzt mal langsam dich mal ein bisschen um mich kümmerst und dass wir mal Sachen machen. Ne? Aber eigentlich haben wir dann gedacht, von Jahr zu Jahr einen Tag mehr die Woche, wo er dann auch zu Hause bleibt. Aber irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert.
Gregors Papa ist nämlich eigentlich immer noch fast jeden Tag in der Firma. Obwohl der mittlerweile auch schon Mitte 70 ist und obwohl Gregor auch eigentlich alleine klarkommt, den Laden eigentlich schon übernommen und ganz gut im Griff hat. Auf dem Papier ist jetzt aber so, dass immer noch Gregors Papa der Geschäftsführer der Firma ist. Und deswegen bleibt Gregor nicht viel anderes übrig, als die Situation so zu akzeptieren, wie sie ist. Wenn Papa jeden Tag da ist, dann ist Papa einfach jeden Tag da. Und zwar so lange, bis er Gregor dann wirklich mal die Firma übergibt. Mit allem Drum und Dran. Nicht nur die Pflichten, sondern auch die komplette Verantwortung als Geschäftsführer. Ja, und darauf wartet Gregor seit Jahren. Da kommt aber nichts. Warum? Naja, zum einen ist da das alte Thema Loslassen, beziehungsweise eben in dem Fall nicht loslassen, denn Gregors Papa schafft es einfach nicht, seinem Sohn sein Lebenswerk zu übergeben. Das wiederum auch das Lebenswerk seines Vaters ist, weil nämlich Gregors Großvater diese Plastikfabrik nach dem Krieg aus dem Nichts aufgebaut hat. Und das ist aber auch noch nicht alles.
Dieses Nicht-Loslassen ist das eine. Das andere ist einfach, dass das auch für ihn in dem Sinne keine Arbeit ist, wirklich. Also der geht hier hin, das ist nicht so, dass er dann morgens denkt, oh Gott, ich muss zur Arbeit, sondern das ist einfach seine Leidenschaft, sein Leben so ein bisschen.
Diese Plastikfabrik, von der wir hier reden, die ist für Gregors Papa nämlich nicht nur Lebenswerk, sondern auch Lebensinhalt. Angefangen hat alles kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, als Gregors Großvater angefangen hat, in seinem Hinterhof Feuerzeuge zu produzieren.
Ja, das hier ist das ehemalige Wohnhaus meiner Großeltern.
Gregors Schreibtisch steht also heute da, wo seine Großeltern früher ihre Couch stehen hatten, im ehemaligen Wohnzimmer der Großeltern.
Ja, selbst mein Vater ist hier aufgewachsen mit dem Haus.
Wohnhaus und Fabrik waren eigentlich eins. Irgendwann hat Gregors Papa dann Maschinenbau studiert, ist 200 Meter die Straße runtergezogen und hat seine eigene Familie gegründet. Und in den 70er Jahren hat Gregors Papa dann die Firma übernommen und sie komplett umstrukturiert. Denn damals war es so, dass dieses Feuerzeugbusiness schon nicht mehr so richtig lukrativ war, weil es schon damals einfach zu viel billige Konkurrenz aus Asien gab. Und deshalb werden in der Fabrik seit den 70er Jahren alle möglichen Spritzgussteile aus Kunststoff hergestellt. Cremetiegel und Tuben zum Beispiel oder so Kanülen, wie sie in der Medizin gebraucht werden. Und Gregors Papa, der kann heute noch vor Ort alles selber machen, was dazu nötig ist. Die Formen bauen, die Plastikflocken einschmelzen, das heiße Plastik in die Formen spritzen und die fertigen Teile dann eben verpacken. Und das macht er mittlerweile seit 40 Jahren. Das heißt, er hat praktisch sein ganzes Leben in und um die Plastikfabrik verbracht. Und die bedeutete für ihn eben nicht nur Arbeit und Leidenschaft, sondern die Fabrik war vor allem auch sein Zuhause. Ohne ihn, ohne Gregors Papa, wäre der Laden heute vielleicht auch ein anderer und nicht der, der er heute ist. Mit rund 15 Mitarbeitern und jedes Jahr rund 1 Million Euro Umsatz. Dass der Laden so gut lief, das war zumindest viele Jahre lang so. Die Auftragslage war gut, die Umsätze stabil. Nur ist es leider mittlerweile so, dass der Trend eher in die andere Richtung geht. In Richtung mehr Ausgaben als Einnahmen. Und wenn man Gregor fragt, dann liegt das vor allem an einem recht speziellen Hobby seines Vaters.
Seit 1990 ungefähr ist das jetzt, also auch schon 25 Jahren, hat er angefangen, sich so ein bisschen Bereich aufzubauen, Bereich so Logik, Spiele, Puzzle, die herzustellen. Denkt sich die selber auch aus zum Teil. Er geht damit auf Messen und arbeitet da mit Herz und Seele dran, aber das ist halt sehr defizitär, wie man so schön sagt. Ne?
Das Problem an der Sache ist nämlich, dass man mit dieser Art von Spielen nicht gerade das große Geld machen kann, um es mal so ganz vorsichtig auszudrücken. Und hinzu kommt, dass Gregors Papa es mit seiner Leidenschaft für diese Knobelspiele so ein bisschen übertreibt.
Der war zum Teil im Jahr 5-6 Mal irgendwie auf Spielemessen, Nürnberg Spielwarenmessen, die Dacta und andere Sachen. Ja, das sind jedes Mal Kosten pro Messe von ein paar tausend Euro einfach, ne? Standgebühr, Reisekosten etc. und sowas dann, ne?
Dann rechnen wir hoch, denn mit der Zeit und alles irgendwo, ja, also es ist totaler, ja. Und wenn du den Monat mal hier 100 Euro für ein paar Spiele verkaufst und da mal ein paar 100 Euro irgendwo.
Ja, dann lohnt sich das null, muss man leider so sagen. Sogar eher im Gegenteil, die Spiele kosten die Firma Geld. Es ist nämlich so, dass Gregors Papa ja Maschinenbau studiert hat und Gregor hat aber Betriebswirtschaft studiert. Ja, und da kann man sich vorstellen, dass da dann schon mal zwei Welten aufeinander prallen. Gregor sagt, er könnte echt ausrasten, wenn er in seinem Posteingang mal wieder eine Mail findet, in der sich irgendeine Messe für die Anmeldung zur nächsten Spielwarenmesse bedankt und sein Papa ihm offensichtlich davon mal wieder nichts gesagt hat.
Auf Messen zu gehen ist für den so ein bisschen wie Urlaub einfach. Dann ist er da, die Leute kommen, er kann ihnen das ein bisschen erklären und dies und das und so. Na, wunderbar. Na.
Klar. Ist ja auch ein schönes Gefühl, wenn man Leuten was erklären kann, wofür man sich selber total begeistert. Das weiß Gregor selber. Ist ja auch nicht so, dass er seinem Papa irgendwie den Spaß nicht gönnt oder so. Aber die Tatsache, dass der ständig solche Alleingänge macht, das hat sich eben für die Firma in den letzten Jahren zu einem echten wirtschaftlichen Risiko entwickelt. Aber Gregors Papa, der sieht das nicht.
Also ich glaube, er hätte sich schon gewünscht, dass schon seit 15 Jahren sein ganzer Spielebereich mal so komplett durchstartet und ich glaube, da hofft er immer noch, dass der große Schuss kommt und irgendwie da sonst was passiert.
Ist aber bisher nicht, weil es realistisch gesehen keinen großen Markt gibt für diese Art analoger Spiele.
Also er denkt auch, ja, die Kinder und das ganze Lernen geht wieder mehr, so ein bisschen mehr in die Richtung eigentlich zurück, aber so ist das nicht. Ich merke das ja an meinen Kindern, die spielen damit vielleicht mal ein paar Minuten, aber die schreien letztendlich auch irgendwie, ey geil, Handy und machen hier irgendwas.
Dass sein Papa das nicht einsehen will, das nervt Gregor. Ungemein. Aber viel krasser, sagt er, ist dieses nagende, fast untrügliche Gefühl, dass sein Papa so langsam die Firma ruiniert. Denn wenn das Ganze noch lange so weitergeht, dann steckt die Firma irgendwann wirklich im Minus. Und dann geht es eben nicht mehr nur darum, dass das Familienerbe bedroht ist, sondern dann geht es darum, dass Gregor wirklich vor existenziellen Problemen steht und sich irgendwann fragen muss, wovon soll ich denn jetzt meine Familie ernähren? Wenn ich Gregor frage, was das größte Problem an der Sache ist, dann sagt er, das ist, dass sein Papa und er nicht so richtig miteinander reden können. Und zwar weder über Persönliches, noch eben über die Zukunft der Firma. Gregor sagt, er weiß auch einfach nicht mehr, wie er seinem Vater seine Sorgen verklickern soll. Denn eine Sache betont er auch immer wieder. Er freut sich natürlich, dass sein Papa gesund ist, ne? Und dass er geistig sogar so fit ist, dass der sich mit Mitte 70 noch immer so krasse Logikspiele ausdenken kann. Aber Gregor sagt eben auch, so, jetzt muss wenigstens einer doch mal der Realität ins Auge blicken.
Und für mich ist es natürlich auch nicht einfach, weil ich genau weiß, dein Herz hängt da dran. Kann ich auch nicht einfach denn sagen, so jetzt, ne, ich könnte ihn ja auch vor die Wahl stellen, sagen, pass auf, entweder machen wir das jetzt oder ich gehe vom Acker, suche mir wieder was anderes.
Hat Gregor auch schon ein paar Mal versucht, aber richtig durchgezogen hat er es bisher nicht. Und sein Papa, der hat auch in den Situationen eigentlich immer nur mit den Schultern gezuckt, nichts gesagt und sich wahrscheinlich gedacht, na mal abwarten, was dann wirklich passiert. Das war nämlich am Ende dann meistens nicht so viel.
Aber wahrscheinlich weiß er mittlerweile auch, ja, hat er schon ein paar Mal gemacht und irgendwie ist dann doch nichts passiert.
Irgendwie sind Gregor und sein Papa sich ja schon so ein bisschen ähnlich, ne, in ihrer Inkonsequenz. Sein Papa sagt, okay, ich bleibe mittwochs zu Hause und ich melde mich nicht mehr ohne Absprache für irgendwelche Spielemessen an. Taucht dann aber eben doch jeden Mittwoch wieder in der Firma auf und meldet sich immer wieder für irgendwelche Spielemessen an. So, und Gregor sagt, so Papa, jetzt reicht's. Entweder du übergibst mir jetzt wirklich mal die Firma, ich mach das hier alleine, oder wir lassen das Ganze und ich suche mir einen anderen Job. Und Gregor zieht es dann aber eben auch nicht durch. Und so geht das seit mittlerweile 10 Jahren. Diese Sache mit dem nicht miteinander reden können, die zieht sich wie so ein roter Faden durch die Beziehung zwischen Gregor und seinem Papa. Selbst damals, vor über 10 Jahren, als Gregor in die Firma eingestiegen ist, da war es nicht so, dass sein Vater da deutlich geworden wäre und ihn darum gebeten hätte, so nach dem Motto, hey Gregor, ich würde mich echt freuen, wenn du den Betrieb übernimmst. Sondern das ist irgendwie so einfach passiert.
Nee, würde er als Typ so auch nicht sagen, hätte ich gesagt, dass man das wirklich mal konkret so bespricht oder sowas denn, ne? Das ist eher so ein Automatismus bisschen gewesen.
Ja, und weil das so ist, dass die beiden kaum miteinander reden können, deswegen kommt Gregors Papa in dieser Geschichte auch nicht zu Wort. Gregor will nämlich nicht, dass ich mit ihm spreche, um die Situation nicht noch komplizierter zu machen, als sie ohnehin schon ist. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Gregor hat mittlerweile echt Angst um die Firma. Angst vor der Zukunft, Angst um seine Existenz. Doch seinem Vater kann er das nicht vermitteln. Der sieht die Probleme anscheinend gar nicht. Das verstehe ich ja auch alles noch. Was ich aber nicht verstehe, ist, warum Gregor da nicht wirklich geht. Warum sucht er sich nicht einfach einen anderen Job? Doch als ich Gregor genau das frage, da kommt ein Aspekt hoch, den man als Außenstehender vielleicht nicht sofort erkennt, der ein bisschen versteckt ist. Denn da geht es um Gefühle, es geht um Zugehörigkeit, vielleicht geht es sogar um Identität. Gregor will nämlich im Grunde gar keinen anderen Job, weil er genauso an der Plastikfabrik hängt wie sein Papa. Denn diese Plastikfabrik, so kitschig das vielleicht klingt, die ist für Gregor emotional ganz schön wichtig. Sie gehört für ihn in die gleiche Kategorie wie für andere das Elternhaus oder der Garten, in dem sie als Kinder gespielt haben. Die Plastikfabrik erinnert Gregor an seine Kindheit, an die Samstage in der Maschinenhalle und an die Mittagessen bei der Oma. Denn diese Plastikfabrik ist auch Gregors Leben, und zwar schon so lange er denken kann.
Ich habe selber angefangen, Taschengeld zu verdienen, im Grundschulalter tatsächlich. Erste, zweite Klasse weiß ich sogar noch, war sogar samstags noch Schule damals in Schleswig-Holstein.
Allerdings nur jeden zweiten Samstag. Und wenn samstags keine Schule war, dann standen Gregor und seine Brüder in der Plastikfabrik, warteten an der Maschine darauf, dass die fertigen Plastikteile ausgespuckt wurden, die sie dann in Kartons sortierten. Deckel zu, Klebeband drüber und das Ganze wieder von vorne. Ja, andere haben Zeitungen ausgetragen, um sich ein bisschen Taschengeld dazu zu verdienen. Gregor und seine Brüder, die haben eben Plastikteile sortiert.
Aber das war schon eigentlich so ein bisschen Pflichtveranstaltung auch, ne? Also es war schon dann Nicht, dass wir sagen konnten, ach ja, Mensch, heute ist Samstag, ich hab Bock, ich gehe heute mal arbeiten. Es sei denn, man wollte sich vielleicht irgendwas Besonderes leisten oder sowas.
Pflichtveranstaltung. Wenn man Gregor so von seiner Kindheit erzählen hört, wird klar, auch wenn die Plastikfabrik direkt um die Ecke war, quasi eine Verlängerung des Wohnhauses, haben Gregor und seine Brüder ihren Papa dadurch nicht öfter zu Gesicht bekommen. Denn in der Fabrik, da wurde gearbeitet. Auch wenn Gregor insgesamt so zurückdenkt, dann sagt er, Papa war eigentlich immer in der Fabrik. Und wenn er nach Hause kam, dann war der platt.
Also Vater irgendwie morgens vielleicht noch kurz ein, zwei Minuten gesehen. Der war dann aus dem Haus und kam dann abends immer wieder und hat sich dann abends irgendwann quasi aufs Sofa gelegt und weg war. Und für alles andere halt so Mutti mehr so zuständig so ein bisschen. Ne?
Naja, und deswegen hat Gregor einfach nicht so besonders viele Erinnerungen an schöne Momente mit seinem Papa. Außer vielleicht im Urlaub.
Und das ist natürlich auch eine Form von Familienkonstrukt, wo man sich sagt, so ist das das so, wie ich das will? Ja, wo ich genau weiß, so nee, genau nicht.
Gregor ist inzwischen 46 und hat selbst zwei Söhne. Mit seinen Kindern will er es anders machen. Auf jeden Fall mehr Zeit mit ihnen verbringen. Und auch dafür ist natürlich so eine eigene Firma perfekt. Also Stichwort Flexibilität und selbstbestimmte Arbeitszeiten. Und dann ist da auch noch was, was Gregor im Kopf rumschwirrt. Gregor will die Plastikfabrik verändern. Und zwar im Hinblick auf die Auswirkungen von Plastik auf die Umwelt. Das Ding ist nämlich, Gregor ist leidenschaftlicher Surfer und aktives Mitglied bei der Surfrider Foundation. Das ist so eine von Surfern gegründete Umweltorganisation. Und deswegen weiß Gregor auch, wie langlebig und damit auch gefährlich Plastik für die Umwelt ist. Und er weiß natürlich auch, wie widersprüchlich das erstmal klingt, eine Plastikfabrik zu leiten und sich gleichzeitig für die Weltmeere einzusetzen. Gregor sieht's aber so.
Und ich kann letztendlich dadurch, dass eben gerade im Meeresbereich das Thema Plastik ein sehr präsentes und auch ein sehr problematisches ist, kann ich letztendlich dann mit der Tätigkeit innerhalb der Firma sehr stark Einfluss darauf nehmen, letztendlich auch Dinge von der industriellen Seite aus zu verändern.
Ja, und das macht er auch schon. Also zum Beispiel schlägt er Kunden vor, wenn die irgendwas aus Plastik haben wollen, dass man dafür ja auch altes Plastik nehmen könnte und nicht unbedingt dieses aus neu gewonnenem Erdöl produzierte Plastik nehmen muss. Das will der Kunde dann zwar nicht immer, aber manchmal klappt es eben. So, und dann fängt Gregor halt auch an zu überlegen, wie kann man denn vielleicht woanders noch altes Plastik herbekommen? Also zum Beispiel vielleicht ja aus dem Meer, da schwimmen ja mittlerweile 100 Millionen Tonnen Plastik rum.
Wie kann ich das eben nicht nur als Müll sehen, sondern wirklich als Rohstoff, wenn ich den Scheiß da tatsächlich doch wieder rauskriegen sollte? Es gibt ja unterschiedliche Ideen und Ansätze, um mit dem Kunststoff dann tatsächlich auch wieder was machen zu können. Denn, ne? Also mitunter ist der Kunststoff von der Qualität her echt mies, dass ich denn da vielleicht keine hochwertigen Sachen mehr draus machen kann. Aber für gewisse Lösungen, denke ich mir, ist das auch auf jeden Fall eine Art und Weise, auch wieder an Rohstoff heranzukommen. Und ich glaube, dann geht das Bewusstsein der Menschen auch nochmal wieder in eine andere Richtung.
Aus dem, was Gregor so sagt, wird total klar, Geschäftsführer einer Plastikfabrik, das ist genau der richtige Job für Gregor. Und damit sind wir aber jetzt wieder beim bunten Punkt angekommen und beim Kern dieses ganzen Problems, dass Gregor und sein Papa diesen Generationswechsel und die Übergabe der Plastikfabrik einfach nicht hinbekommen.
Glücklich bin ich mit der Situation überhaupt nicht. Nö. Es ist Stress, es ist, man macht sich schon Sorgen und Gedanken letztendlich. Und das ist halt, wie gesagt, dieses ganze verzwickte Konglomerat aus Verantwortung, aus Firma, aus Familienleben, aus gelebter Geschichte, aus finanziellen Verpflichtungen, die man hat. Ne? Es ist ein großes, buntes Mischmasch und wenn man nicht genau sieht, alles klar, das ist jetzt der Weg, wie er funktionieren kann, ist das schwierig.
Dabei liegt die Lösung des Problems, ganz objektiv betrachtet, fast schon lächerlich nahe. Gregor und sein Papa, die müssen sich einfach mal hinsetzen und Tacheles miteinander reden. Und vor allem muss Gregor den einen entscheidenden Satz aussprechen. Papa, ich will jetzt Geschäftsführer werden. Gib mir die Fabrik. Aber manchmal ist es mit dem Reden eben nicht so einfach. Das weiß eigentlich jeder, der selbst eine Familie hat.
Gregor, sein Vater und die Plastikfabrik. Kerstin Ruskowski hat uns die Geschichte erzählt für ihren 100, in der keiner so richtig anfangen will mit dem Reden.
Ja, genau. Dabei wäre es ja wirklich toll gewesen, auch Gregors Papa hier zu hören. Ne, dieser Interviewtermin wäre ja quasi der perfekte Anlass gewesen. Aber wie wir gehört haben, Gregor wollte nicht.
Ja, wobei ich hätte einfach gerne Gregors Reaktion gesehen. Also war der dabei jetzt so ja irgendwie trotzig oder wütend oder war er vielleicht völlig mit sich beschäftigt, ne, dass er gesagt hat, wie geht's mir danach? Weil ich glaube oft, wenn die Leute nicht miteinander reden, dann verstehen sie sich selber nicht.
Ja.
Weil sonst würden sie miteinander reden und vielleicht...
und auch die ein bisschen also Angst vor den Konsequenzen haben.
Vielleicht hätte der Vater gesagt, gut, nehme ich an den Ball und dann hätten sie es gehabt.
Das stimmt, aber wer weiß, ne? Vielleicht kommt ja Gregor irgendwann mal um die Ecke und sagt so, hey Papa, du, ich habe da so ein Radiostück und vielleicht möchtest du es dir anhören.
Who knows? Wenn es passiert, wir sagen euch Bescheid.
Deutschlandfunk Nova 100.
Worüber wir definitiv öfter mal reden sollten im Alltag, das ist der Tod. Warum wir es nicht tun, hat vielleicht mit Angst zu tun oder mit dem Eingeständnis, dass wir eigentlich überhaupt nicht begreifen können, was da passiert. Im Gegensatz zu Erwachsenen haben Kinder damit ziemlich wenig Probleme, mit diesem Fragen darüber und dem Reden. Besonders im Alter von 3 bis 5 stellen die manchmal 1000 Fragen, dabei auch ziemlich konkrete. Was es leichter macht, die Kinder glauben in dem Alter häufig noch, dass sie selbst nicht sterben müssen und auch, dass Tod eigentlich nur vorübergehend ist. Marlene ist schon nicht mehr zwischen 3 und 5, sondern schon 6 Jahre alt, als ihre Schwester Margot bei einem Autounfall verunglückt und stirbt. Und für Marlene ändert sich damit alles und das merkt sie schnell. Und sie kann und sie will nicht darüber reden. Und dann tut sie es doch.
Also ich war 6 Jahre alt, als es passiert ist und ich glaube, diesen Satz habe ich echt schon wahnsinnig oft gesagt, weil der kommt automatisch immer dann, wenn es um meine Schwester geht. Meine Schwester ist tot. Und ich bin noch hier. Also kann ich von ihr erzählen, aber sie kann nicht von mir erzählen. Ich von ihr, aber sie nicht von mir. Totale Einbahnstraße. Jetzt kommt noch so ein Satz. Sie war 16 und ich war 6. Das ist wie so zu so einem Automatismus geworden, zu einem Gedicht, das sich nicht reimt. Oder zu einem Satz, der aus einem Schlager stammt, weil er so wahnsinnig pathetisch ist. Da steckt so eine Zahlenmagie in dieser Geschichte und die hat mich immer fasziniert. 6, 16, genau 10 Jahre Altersunterschied. Als hätte sich das jemand vorher überlegt, als wäre es Absicht gewesen, dass es genau damals passiert ist. Genau deswegen ist es mir auch immer leicht gefallen, auszurechnen, wie alt meine Schwester wäre, wenn sie nicht gestorben wäre. Als ich 16 geworden bin und dann 17 und dann 18 und so fort, hat sich das irgendwie immer total seltsam angefühlt, weil ich wusste, ich bin jetzt älter, als sie jemals geworden ist, meine große Schwester. Man kann auch nicht älter sein als seine große Schwester. Man kann diese Geschichte auch in verschiedenen Bildern erzählen. Das erste Bild, das in diese Geschichte gehört, ist irgendwie braun und gelb. Das liegt an den Farben, die man damals in den 70ern verwendet hat und in denen man so seine Wohnung gestaltet hat. Schokoladenbrauner Teppichboden, Vorhänge in ganz krassem Orange mit großen weißen Ornamenten drauf. Sogar die Bettwäsche war gelb und braun. Und dieses Bild stammt von genau dem Morgen, an dem mir meine Mutter vom Tod meiner Schwester erzählt hat. Ich habe echt keine Ahnung mehr, warum wir auf der Ausziehcouch übernachtet haben, warum ich nicht in meinem Zimmer geschlafen habe. Keine Ahnung, haben wir alle zusammen auf der Couch im Wohnzimmer übernachtet? Vielleicht haben mich meine Eltern zu sich geholt, um mich sozusagen zu schützen, das letzte verbliebene Kind. Mein Vater war auf jeden Fall am Morgen nicht mehr da. Vielleicht war er schon zur Arbeit gegangen, keine Ahnung. An diesem Morgen und in diesem Bild in meiner Erinnerung gibt es auf jeden Fall nur meine Mutter in ihrem weichen, weißen Baumwollnachthemd und es gibt mich. Die Sonne scheint hell durchs Fenster und durch die Vorhänge und taucht alles durch die orangenen Vorhänge in so ein orangenes Licht. Und dann sagt sie diesen einen Satz: Marlene, die Margot, ist tot. So mitten in die Idylle rein und während ich so aufwache und ich fange einfach nur an zu weinen, total bitterlich, ohne eigentlich überhaupt zu begreifen, was geschehen ist. Vielleicht weil ich in dem Moment die Trauer von meiner Mutter gespürt habe. Und dann erzählt sie weiter, dass zwei Polizisten spät nachts an unserer Wohnungstür geklingelt haben und ich war da schon im Bett und dass sie leider mitteilen müssten, dass es einen Unfall gegeben habe und dass drei junge Leute mit hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen sind und mit dem Wagen gegen den Baum gekracht sind. Zwei Männer und eine Frau, der Beifahrer und das Mädchen auf der Rückbank sind sofort tot und auch den Fahrer hat so wegen des Aufpralls durch die Windschutzscheibe geschleudert und der ist am Anfang noch kurz am Leben, aber dann stirbt er auch vor Ort am Unfallort. Und dieses Mädchen war meine Schwester Margot. 16 Jahre alt, Mittelstufe Gymnasium, eine echt, echt schöne junge Frau, offenes Lachen, braune Augen, hinter so ganz großen Brillengläsern, so 80er-Jahre-Brillengläsern, dunkelblondes Haar, dauergewellt, wie man es damals so getragen hat. Und das Lustige ist, wenn ich heute Bilder von ihr anschaue, dann sieht sie überhaupt nicht aus wie ein unbeholfener Teenager, nicht wie 16. Der hat so einen ganz krassen Blick, so furchtlos und kämpferisch und total klar und voller Selbstbewusstsein. Und dann ist sie auch auf jedem Foto mega modisch gekleidet. Auf einem Bild hat sie so weiße Sportsocken zu roten Perms, könnte man heute 1:1 genauso tragen. Interessant ist, was meine Mutter später immer gesagt hat. Und zwar hat meine Mutter immer behauptet, Margot hätte ihren Tod vorhergesehen. So alle Zeichen hätten darauf hingedeutet angeblich. Die Wahrsagerin, die sich geweigert hat, meiner Schwester aus der Hand zu lesen, weil sie sicher war, dass irgendwas Schlimmes passiert und sie es ihr nicht sagen wollte. Meine Schwester, die ihren Wellensittich plötzlich verschenkt hat von einem Tag auf den anderen. Und dass sie auch genau in dem Jahr, in dem sie gestorben ist, partout keine neuen Klamotten im Katalog bestellen wollte. So als wäre alles vorherbestimmt gewesen. Margot die Weise. So als hätte sie selbst ihren Tod quasi vorausgeplant. Der Beifahrer, der mit meiner Schwester gestorben ist, das war ihr Freund Bernhard. Auch der war echt ein ziemlich hübscher Typ so. Junger Mann mit geföhntem Lockenkopf und auch ziemlich verwegend reinblickend. Also ich kenne ihn nur von Fotos, aber da sieht er so aus. Und der Fahrer des Wagens war Thomas und das war Bernhards bester Freund. Und ihm hat auch dieser weiße Porsche gehört. Und mit dem wollten die drei, es war ein sonniger Nachmittag im Sommer, in einen Vorort fahren, um dort Eis essen zu gehen. Angeblich, so erzählt es meine Mutter, war auch Thomas, der Fahrer, in meine Schwester verliebt. So, Margot, die hatte das gewisse Etwas, das hat sie immer sehr betont. Und das hat sie auch immer gesagt, wenn es um sie ging. Und sie sei so reif gewesen und erwachsen. Und dass sich Margot und meine Mutter immer im Denken sehr ähnlich gewesen sind. Und also sowas hat sie über mich nie gesagt. Ich habe den weißen Porsche gesehen, als er auf dem Schrottplatz stand. Das ist das zweite Bild, was wahrscheinlich in diese Geschichte gehört und das sich eingebrannt hat. Und zwar hat mich meine Mutter mitgenommen, um sich das Wrack anzugucken. Warum? Keine Ahnung, aber wahrscheinlich wollte sie nicht alleine sein. Und dann standen wir da, es war immer noch Sommer, die Sonne scheint und vor uns liegt was, was echt mal ein ziemlich teures Auto gewesen ist und was jetzt aussieht, als wäre es irgendwie unter viel zu viel Hitze und zu großer Hitze zu einem Knäuel zusammengeschmolzen, so rund statt eckig. Das, was da vor uns stand, war einfach echt kein Auto mehr. Und auf so einem Metallteil steckte sogar noch ein Stöckelschuh und der hat meiner Schwester gehört und einen zweiten Schuh gab es nicht. Das war wirklich eine sehr absurde Situation. Und mit diesem Porsche eben waren die drei viel zu schnell gefahren, 180 Stundenkilometer auf einer Straße, auf der nur 60 erlaubt waren. Und diese Infos stammen aus einem kurzen Artikel, der in der Zeitschrift Quick zu lesen war. Und die haben auch ein ganzseitiges Foto von dem Unfall abgedruckt. Die Überschrift lautete Die jungen Raser. Ein Journalist war noch vor dem Notarztwagen offenbar am Unfallort und der hat auch das Bild gemacht. Und also, wie gesagt, ein ziemlich eindrucksvolles Foto, weil es geht so über zwei Seiten. Und auf diesem Foto sieht man das weiße Auto und die Tür, die eben so aufgerissen ist und quasi mittig zentral im Bild liegt so meine Schwester. Das Absurde ist, es sieht ein bisschen so aus, als wenn sie schlafen würde, aber wenn man genau hinsieht, sieht man, dass irgendwas nicht stimmt, dass sie so leicht verdreht ist. Und dann, wenn man noch genauer hinsieht, dann sieht man auch so Blutflecken auf ihrem Arm und auf ihrem T-Shirt. Und dann wird der Journalist in dem Artikel auch zitiert. Da sagt er: Ich habe früher als Polizeireporter viele Unfälle gesehen, aber so einen grausigen noch nie. Der Porsche war bei der Kollision total zerfetzt worden. Die Fahrertür war aus den Angeln gerissen und nach hinten aufgegangen. Im Wagen hing völlig zerquetscht ein blondes Mädchen. Zitat Ende. Und dieses blonde Mädchen war halt meine Schwester. Ich habe den Reporter später mal angerufen, weil ich seinen Namen unter dem Artikel gelesen habe und in seine Telefonnummer dann auf seiner Webseite gefunden habe. Und das Krasse war, er wusste auf Anhieb, von welchem Unfall ich spreche. Es war ihm auch total unangenehm, dass ich ihn anrufe, aber er hat sich trotzdem total viel Zeit genommen und ganz lange mit mir telefoniert. Wenn ich den Artikel heute lese, dann macht er immer noch ganz viel mit mir, dann wird es mir schlecht und ich bekomme Kopfschmerzen, obwohl das jetzt mittlerweile echt schon 33 Jahre her ist. Meine Schwester wäre heute 49. Nächstes Jahr würden wir ihren 50. Geburtstag feiern. Und ich habe mir echt oft vorgestellt, wie es wäre, wenn sie noch bei mir wäre. Meine weise, kluge, schöne, furchtlose Schwester. Das Mädchen, ne, das irgendwie, das ist auch so eine Erinnerung, die ich noch habe. Das Mädchen, das nackt in seinem Zimmer lag und Pink Floyd-Platten hörte. Und ich habe mich immer gefragt, würden wir uns überhaupt gut verstehen? Wären wir Freundinnen geworden? Hätten wir zusammengehalten? Hätten wir uns immer alles erzählt? Und vielleicht eigentlich fast die wichtigste Frage, hätte ich durch sie eine Familie gehabt? Nicht so wie jetzt einen Vater und eine Mutter, die keine richtige Familie mehr sind, weil jeder so für sich alleine kämpft und vor sich hin wurstelt. Aber auch hätte ich einen Schwager gehabt, Neffen und Nichten, hätte meine Schwester womöglich geschafft, was niemand von uns Hinterbliebenen gelingt, nämlich dauerhaft in einer Beziehung zu sein oder zu zweit zu sein. Hätte sie mich beschützt, hätte sie mich ermutigt, wenn es darum ging, meinen eigenen Weg zu gehen und es sonst niemand unterstützenswert fand, hätte ich zu ihr gehen können, um mir Rat und Unterstützung zu suchen. Hätte sie mich verstanden? Wäre ich mit ihr eine andere Person geworden als die, die ich jetzt bin, so ohne sie? Mit Ende 20 habe ich dann eine Therapie angefangen und da habe ich meiner Therapeutin erzählt, dass ich im Traum häufig erlebe, sozusagen, wie sich mein Bewusstsein von meinem Körper löst. Das ist ein wiederkehrender Traum gewesen und zwar sehe ich da drin, wie eine Straßenbahn quasi meinen Körper in mehrere Teile schneidet und ich so in so einer blutigen Pfütze auf dem Pflaster liege und ich schwebe darüber in der Luft und schaue meine eigene Leiche an. Und die Therapeutin hat dann gesagt, dass das Anzeichen eines Traumas sein könnten. Vermutlich ist es eins. Und der Grund dafür ist, dass es offenbar noch ein Bild in der Geschichte gibt, das mir fehlt. Und das ist tatsächlich das Bild meiner toten Schwester, wie sie im Sarg liegt. Und das hatte sich meine Mutter zwar angeguckt, aber eben alleine, vielleicht weil man keine Kinder mitnehmen durfte. Sie hat immer gesagt, ich wollte sie noch mal sehen. Ich wollte sie noch einmal sehen. Und alle haben natürlich zugestimmt, weil das mittlerweile weiß ich auch warum, das ist total hilfreich, sich von einem toten Menschen zu verabschieden, wenn man ihn eben noch einmal sehen darf, wie er da liegt und tot ist. Dadurch wird der Tod real und man kann dann damit abschließen und weitergehen. Aber für mich ist der Tod meiner Schwester total lange nicht real gewesen, sondern etwas, das nur wie in so einem bösen Traum passiert ist, eingefroren oder entrückt. Wie so eine Abfolge von schrecklichen Bildern, die irgendwie kein Ende nehmen. Und dadurch ist meine Schwester ein Phantom geblieben und das dann aber immer wieder auftauchte. Nachbarn und Lehrer erzählten davon, ohne auch zu wissen, dass es meine Schwester ist, von der sie erzählen. Von dem Mädchen, das mal im Haus gewohnt hat oder von dem Mädchen, das mal hier auf die Schule gegangen ist. Dieses Phantom ist natürlich auch immer dann aufgetaucht, wenn mich Leute gefragt haben, ob ich Geschwister habe. Und das ist für mich eine schwierige Frage, weil ich immer nicht weiß, was ich sagen soll. Und den allermeisten Menschen antworte ich auf diese Frage mit Nein. Und nur ganz wenigen sehr besonderen Menschen mit Ja.
Marlene Halser hat erzählt über den Tod ihrer Schwester Margot, die mit 16 einen Autounfall hatte und stirbt. In der 100 übers Miteinander reden. Und ja, was du hier erzählt hast, Niloufar, also eigentlich ist Marlene Halser ja gar keine Radiojournalistin, sondern macht Print.
Genau, sie hat gar nichts mit Radio zu tun und sie war auch sehr skeptisch, als ich sie angefragt habe und sie meinte, du, ich habe noch nie Radio gemacht, ich kann das überhaupt nicht. Und das war fast so, als wollte sie mich als Redakteurin irgendwie davon überzeugen, dass es vielleicht echt eine schlechte Idee ist. Ne?
Vielleicht wollte sie doch nicht so gerne reden drüber, ne?
Ja.
Weil reden ist vielleicht was anderes als schreiben.
Ja, dann, man hört nämlich ihre Stimme und wie es ihr dabei geht, wenn sie das erzählt. Ne? Ja. Und genau, und wir haben es aber trotzdem probiert und Marlene warnte dann schon vor, dass es immer so eine kritische Stelle gibt, ne? Das ist da, wo sie ihre Schwester beschreibt und wie sie als Teenager war. Und sie meinte so, ja, da muss ich mich echt im Griff haben, hatte sie dann auch bei der Aufnahme. Und als die Sendung gelaufen war, vor einem Jahr eben zum ersten Mal, dann hat Marlene Halser ihr 100 Stück getwittert und hat dazu geschrieben, do one thing every day that scares you.
Ja. Gutes Motto.
Ja, finde ich auch.
Liebe Leute, hier wurde heute geredet und ihr habt zugehört. Das war ja schon mal im Prinzip so ein Teil der Sendungsidee, ne? Dass wir alle mehr miteinander reden sollten. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, ich will auch mal was sagen, ich habe auch so eine Familiengeschichte oder ja, mir ist was Krasses passiert, ja, dann könnt ihr das, beziehungsweise ihr könnt uns erstmal schreiben, auf jeden Fall super gerne. Es gibt viele Möglichkeiten, das dann hinterher zu erzählen. Wir reden dann darüber, ob wir es anonym machen oder mit einem Autoren oder ihr selbst. Also das sehen wir dann, wenn ihr schreibt. Und am besten an mail@deutschlandfunknova.de oder über Facebook, Twitter, also eigentlich wie ihr wollt. Danke jedenfalls an die drei, die uns heute ihre Geschichten erzählt haben. An Theresa Steudel mit der Geschichte über die bewegten Zeiten ihrer Oma, an Kerstin Ruskowski und Gregor, der zwar jetzt nicht mit seinem Vater, aber wenigstens mit uns gesprochen hat. Und an Marlene, die über die leere Stelle in ihrem Leben gesprochen hat, die ihre Schwester Margot hinterlassen hat. Redaktion der Sendung hatte Niloufar Elhami und Julia Rosch, Technik Alex Stojanov. Hausaufgabe für alle jetzt, aufgepasst, Stift raus, Hefte raus, eine Sache ansprechen, die schon lange mal angesprochen werden musste. Jeder hat sowas. Und uns dann vielleicht schreiben, was passiert ist. Ich würde mich freuen. Hier geht's gleich weiter mit dem Hörsaal. Es geht um Wahrheit im Netz und wie sie zunehmend in Gefahr gerät. Euch danke ich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich bin Stefan Beuting und sage Tschüss.
Deutschlandfunk Nova 100.
Ich habe ja erzählt, dass der Kontakt nach Rumänien nie so ganz abgebrochen ist und das liegt an meiner Mutter. Die hat nämlich Ion geschrieben, als sie dann 14 Jahre alt war. Und die haben sich dann so Feiertags- und Geburtstagskarten geschickt, also nie was besonders Persönliches. Und als sie 18 Jahre alt war, ist meine Mutter aber zum ersten Mal dann wirklich nach Rumänien gefahren, zusammen mit meiner Tante, die war da 17. Und sie haben beide erzählt, dass es ein toller Urlaub war, dass sie viel gesehen haben und gut weggegangen sind abends. Und die meiste Zeit dieses Urlaubs haben sie aber gar nicht wirklich mit Ion verbracht. Und auch wenn sie mit Ion zusammen waren, dann war das immer komisch, weil sie beide nicht so wirklich wussten, wie herzlich sie jetzt sein sollen und wie man dann versucht, mit Ion umzugehen. Und beide haben irgendwie darauf gehofft, dass es so Vater-Tochter-Momente gibt und die gab es aber nicht wirklich. Also sie haben erzählt, dass Ion sehr herzlich und sehr liebevoll war, aber dass sie nie so wirklich das Gefühl hatten, ja, das ist mein Vater. Und trotzdem sagt meine Mutter aber, dass Rumänien ihr sehr am Herzen liegt. Also sie ist auch mehrere Male da noch hingefahren und irgendwann dann auch mit der ganzen Familie. Also auch ich war zweimal in Rumänien. Und auch wenn es gegenüber Ion nicht so wirklich Vatergefühle gibt, sagt sie trotzdem, dass Rumänien ihr Vaterland ist.
ich den Gregor zum ersten Mal getroffen habe, da ging es eigentlich darum, wie ich mich bei der Surfrider Foundation einbringen kann. Also bei dieser Umweltorganisation, für die Gregor ja auch aktiv ist. Und da haben wir dann länger miteinander gesprochen und ja, wie das dann so ist, dann redet man irgendwann auch darüber, was man so beruflich macht. Und da wurde der Gregor so ein bisschen verlegen, weil ja, der hat dann eben geantwortet, ich erbe gerade eine Plastikfabrik. Und dann hat er mich aber auch so angegrinst, weil er mein Gesicht gesehen hat und weil er natürlich weiß, wie komisch das erstmal klingt. Und ich habe dann, um ehrlich zu sein, auch ganz schön lange gebraucht, um zu kapieren, dass die eigentliche Geschichte, also das, was für Gregor bei der ganzen Sache wirklich entscheidend ist, dass es eben nicht der Konflikt ist zwischen Umweltschützer sein und Plastik produzieren, sondern dieser Generationenkonflikt, diese Sprachlosigkeit zwischen ihm und seinem Papa. Und ich glaube, da gibt es in dieser Generation der heute vielleicht so 30 bis 50-Jährigen viele, die das ziemlich gut nachvollziehen können. Ich zum Beispiel auch.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.